Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lübeck Zwischentöne.
Wir sind Bettina
und Christian
und wir machen mit euch jetzt wieder eine Hörtour durch Lübeck. Wir haben für euch ein Museum entdeckt, das sogar wir nicht kannten.
Ja, und es geht bei uns auch um Lesen und Lieben.
Und um mit viel Liebe gemachte Esskultur.
Ein Schriftsteller zwischen Selbstbewusstsein und Größenwahn.
Und ihr erfahrt bei uns, bei welchem Fest wir hier in der Hansestadt Lübeck Ahoi sagen.
Ja. Neugierig geworden? Es ist ganz einfach. Kommt doch einfach mit.
Und jetzt geht's auch schon los.
So, und im Hintergrund hört ihr noch die Glocken von St. Marien. Wir sind nämlich ganz in der Nähe, aber dazu gleich mehr. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Jubiläum. Vor 125 Jahren, also 1901, wurde der berühmte Roman Buddenbrooks Verfall einer Familie von Thomas Mann veröffentlicht. Und das wollen wir jetzt ein bisschen feiern. Also wir feiern schon mal so ein bisschen vor und mit keinem besseren Gast, den man sich wünschen kann, als Dr. Karen Heuer, der Direktorin des Buddenbrook-Hauses. Moin, Karen.
Moin, hallo.
Ja, schön, dass du Zeit hast heute.
Ja, und wir sind jetzt passenderweise im Shop Buddenbrooks am Markt 15. Seit der umbaubedingten Schließung des Buddenbrook-Hauses ist das hier das ausgelagerte Infocenter erstens und natürlich auch der Museum Shop mit Buchshop und ganz vielen anderen Sachen, aber darüber sprechen wir gleich.
Genau. Hier bekommt ihr auf jeden Fall so ziemlich alle Bücher von und über die Familie Mann. Ich sehe da schon im Regal stehen den dicken Wälzer Buddenbrooks. Thomas Mann hat mit diesem Werk seiner Heimatstadt Lübeck ein literarisches Denkmal gesetzt. Doch zunächst waren ja die Lübeckerinnen und auch die Lübecker über den Roman gar nicht so begeistert, als der 1901 veröffentlicht wurde. Thomas Mann beschreibt ja in dem Buch das Schicksal einer Lübecker Kaufmannsfamilie im 19. Jahrhundert. Einige der Figuren sind an damals in Lübeck lebende Personen angelehnt und die werden auch so ein bisschen auf ironische Weise dargestellt. Karen, was hat die Lübeckerinnen und Lübecker daran so gestört? Man könnte ja auch sagen, ist doch super, dass ich da in dem Buch vorkomme.
Heute sagen sie das natürlich auch. Es kursierten ja dann Schlüssellisten in Lübeck, mit denen man versuchte klarzumachen, welcher reale Mensch steckt hinter welcher literarischen Figur. Es sei auch einmal gesagt, dass die unterschiedlich sind. So einfach war es also gar nicht, das aufzuschlüsseln. Ja, man fühlte sich brüskiert. Man wurde irgendwie bloßgestellt, karikiert. Heute ist man sehr stolz, wenn man seine Ahnen auf dieser Liste wiederfindet. Das betraf auch die Familie Mann, der Onkel von Thomas Mann. Friedrich Mann fühlte sich als Christian Buddenbrook, der natürlich auch noch in einer Irrenanstalt endet, vor aller Augen verunglimpft und schaltete dann eine Anzeige in der Zeitung, in der er seinen Neffen als Nestbeschmutzer darstellte. Und Thomas Mann hat sich darüber sehr geärgert, hat aber auch gesagt, mein Christian hätte so eine dumme Anzeige niemals geschaltet. Also es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Literatur und Wirklichkeit.
Also da wurden richtig die Bandagen rausgeholt und ein bisschen gekämpft dann.
Ja, also innerhalb der Familie ging es hart zur Sache, das würde ich auch sagen. Es gibt auch Überlieferungen im Stadtarchiv Lübeck, Lebensgeschichten von ehemaligen Klassenkameraden Thomas Mann, so aus dieser Generation, dass der Name Thomas Mann am Abendbrottisch nicht mehr genannt werden durfte eine Zeit lang.
Das ist sehr gemein. Nur weil er das Buch geschrieben hat. Es soll ja sogar eine Buchhandlung gegeben haben, und das haben wir ja eben schon gehört, die Listen kursierten, aber diese Buchhandlung hat wohl den Käuferinnen und Käufern des Romans gleich diese Liste mitgeliefert, damit man eben ganz genau wusste gleich, wer ist. Und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Marketingkonzept, ne? Hätte man sich ja eigentlich gar nicht besser ausdenken können, oder Karen?
Ja, absolut. Diese Buddenbrooks-Buchhandlung gibt es deutlich später, also erst in den 20er Jahren. Die macht dann auch grandios Pleite über die Weltwirtschaftskrise 1929. Aber ja, es gab da diese Schlüssellisten, die gleich mit ausgehändigt wurden. Thomas Mann war übrigens zur Eröffnung dieser Buchhandlung da. Und da wurden auch Szenen aus dem Roman nachgespielt. Da gibt es ganz aufregende Fotos von bei uns im Bestand mit eben ja kostümierten Bürgerinnen und Bürgern in Buddenbrooks-Klamotte, die da Szenen des Romans nachspielen.
Das ist ja unglaublich. Also für damalige Verhältnisse ja eigentlich schon eine Marketingmaschinerie, die ja erstaunlich ist, die man sich eigentlich eher so für heute vorstellt. Ne?
Eine Art frühes Crossplay würde ich das mal nennen. Absolut.
Karen, Samuel Fischer, der Verleger von Thomas Mann, wollte ja, dass er ein schlankes Manuskript abliefert. Doch er hat sich daran nicht gehalten und einen richtig dicken Wälzer geschrieben. Der Verleger wollte dann, dass Thomas Mann stark kürzt, um die Hälfte ungefähr. Doch der junge Schriftsteller, der weigerte sich. Und sagte, nee, mache ich nicht. Und der Roman ist ja je nach Ausgabe zwischen 800 und 1000 Seiten stark. Woher nahm Thomas Mann dieses Selbstbewusstsein, seinem Verleger zu sagen, ich mache das nicht, das bleibt so, das ist perfekt? Es war ja sein Debütroman, der hatte ja noch gar nicht so viel geschrieben. Fischer hätte ihn ja auch einfach rausschmeißen können. Wie siehst du das? War das Selbstvertrauen oder auch so ein bisschen Größenwahn und Arroganz von Seiten Thomas Manns?
Beides gehört ja bei Thomas Mann schon eng zusammen, würde ich so sagen. Das ist Lübecker Patrizierdünkel und große Überzeugung vom eigenen Talent. Das war eine Frechheit. Samuel Fischer war der deutsche Starverleger. Thomas Mann war eigentlich niemand. Der hatte so ein paar Erzählungen geschrieben, die waren Fischer positiv aufgefallen. Ja, er hatte ihn auch ermuntert zu einem längeren Prosawerk. Aber so weit zu gehen, nachher eine Kürzung zu vermeiden, das war wirklich frech. Dass Fischer sich darauf eingelassen hat, ist eine Sensation gewesen. Und wir kennen leider nur die Briefe von Samuel Fischer an Thomas Mann. Wir wissen, kennen aber diese eine entscheidende Antwort nicht, als mit der Thomas Mann an Samuel Fischer gerichtet eben verweigerte zu kürzen. Aber Thomas Mann hat später erzählt, es war der Brief seines Lebens.
Typisch Thomas Mann, ne? Also eigentlich muss man sehen, Fischer hat ihm ja eine Chance gegeben, ne? Als unbekannten Schriftsteller.
Absolut, das war das Trittbrett. Ohne Samuel Fischer ist Thomas Mann nicht zu denken, ja.
Und wenn er jetzt, wenn Fischer gesagt hätte, nee, ich mache das nicht, das lassen wir mit dem Buch, wovon hätte Thomas Mann eigentlich gelebt? Das bedeutete ja auch Einkommen zu veröffentlichen.
Ja, das ist richtig. Thomas Mann hat seinen Vater ja relativ jung verloren und bekam deshalb eine Apanage monatlich ausgezahlt aus seinem Erbe. Von diesem Erbe konnte er auch leben. Nicht ganz so in dem Stil, wie er sich das selber vorgestellt hat, aber er konnte davon leben. Trotzdem hatte er zusätzlich ja dann immer mal so Jobs, die er eigentlich alle irgendwie gehasst hat. Er hat mal als Redakteur bei dem Simplicissimus gearbeitet. Er hat mal angefangen bei einer Feuerversicherungsgesellschaft in München. Aber sein Traum war es und auch sein erklärtes Lebensziel, von seinem schriftstellerischen Wirken leben zu können. Und das wäre ohne Samuel Fischer extrem schwierig geworden.
Eine luxuriöse Position, die sich jeder Künstler wünscht. Ja, die Apanage kommt sowieso und alles andere kommt dann noch on top. Das ist ja wunderbar. Ja, wo hört das Selbstbewusstsein auf? Wo fängt der Größenwahn an? Man weiß es nicht.
Ja, das ist, glaube ich, oft eine feine Linie. Und die Grenzen sind fließend, Karin, oder?
Für Thomas Mann kann man das mit Sicherheit so sagen, ja.
Wir sind ja jetzt hier im Museumsshop, also beziehungsweise auch im Infocenter. Und das ist so ein Laden, ich kann euch sagen, wenn ihr noch nie hier wart, wenn man so Thomas Mann Fangirl oder Fanboy ist, dann kriegt man hier sofort, wenn man reinkommt, leuchtende Augen, weil hier gibt es ja wirklich alles. Ne? Also es gibt von, ich wollte gerade sagen Comics, aber man sagt ja Graphic Novels, das hört sich ja noch so ein bisschen anspruchsvoll an, von der Thomas Mann Graphic Novel bis zu Filmen, Hörbüchern, es gibt sogar Socken und es gibt auch wirklich Sachen, Karin, die es ja wirklich nur hier gibt, ne?
Ja, also es ist schon richtig gesagt, hier gibt es erstmal alles an literarischen Texten in unterschiedlichen Ausgaben zu Thomas Mann, von Thomas, von der ganzen Familie Mann, sogar nicht nur Thomas Mann. Aber klar, wir reüssieren vor allem mit unseren eigenen Produkten. Also und die reichen dann vom Regenschirm mit bis hin zur Socke mit Buddenbrooks Figuren drauf. Und ja, hier kriegt man schon so allerhand, ja.
Sogar euer Verkaufsschlager war ja auch das Geschirrtuch, ne? Das wird wieder aufgelegt jetzt.
Ja, es war ein sehr. Ich habe das auch mehrfach schon verschenkt. Das war mit einem Buddenbrooks-Zitat drauf. Das putzt ganz ungemein. Das war natürlich sinnstiftend für ein Geschirrtuch, ja.
Wenn man damit so lässig dann, wenn man Gäste hat, abends ja. Nochmal so in die beim Essen an den Tisch kommt, kann man gleich signalisieren, ja, ich bin ein gebildeter Mensch.
Genau. Und gut verkauft haben sich auch die schönen Socken jetzt bei den Temperaturen, die dicken Socken, das ging ja auch sehr gut über den Tisch.
Ja, da ist erstaunlich, dass die Jahreszeit fast völlig egal ist. Also diese Socken werden wir auch jetzt zum Jubiläum nochmal in neuen Farben wieder auflegen. Die gibt es jetzt noch in nur noch kleinen Größen, in Türkisgrün. Wir denken jetzt in Richtung Flieder, mal gucken, was es wird. Aber das ist definitiv einer unserer Verkaufsschlager, egal zu welcher Jahreszeit.
Also wenn ihr wollt, könnt ihr Buddenbrooks lesen, dazu die Socken tragen, ein Glas Rotwein trinken. Und von Niederegger gibt es ja auch noch so eine Sonderedition und dazu dann Marzipan essen. Thomas Mann Marzipan.
Und ich glaube, ihr habt in Arbeit eine neue Edition, ne? Was wird das?
Wir als Buddenbrookhaus veröffentlichen Anfang Februar ein neues Buch, das von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen inklusive meiner Person entstanden ist. Das heißt Huch, alle tot. 101 Fragen und Antworten zu Buddenbrooks. Ja, und mit dem gehen wir dann noch ein bisschen auf die Tournee. Also wir haben schon einige Buchpräsentationen dazu geplant. Ja, wir sind gespannt, wie das ankommt.
Und so eine Frage und eine Antwort aus dem Buch?
Zum Beispiel sinngemäß zitiert, die Frage ist ein bisschen pfiffiger gestellt, welches Tier sitzt bei Dr. Brecht, dem Zahnarzt, an der Rezeption?
Ich gebe ganz offen zu, ich habe keine Ahnung.
Ich müsste jetzt die Antwort mir angucken, Karen. Nee,
dann musst du das Buch kaufen.
Ja, das kann ich ja jetzt noch nicht. Karen, wie ist die Antwort?
Es ist der Papagei Jakobus, der die die Patienten dort vor Ort begrüßt und immer sagt, einen Moment, weil er Moment nicht aussprechen kann.
Sehr schön.
Mit dem Buch kann ich ja dann nochmal so richtig in das Insiderwissen eintauchen.
Das Schöne ist, wenn ihr hier ein Buch kauft im Shop, dann kann man das hier sozusagen veredeln lassen mit einem ganz besonderen Stempel, den es eben wirklich nur hier gibt. Und wir gehen jetzt mal zu Alexander an die Kasse. Der holt schon mal die Stempel raus. Es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche Motive, oder Alexander?
Oh, es gibt zwei unterschiedliche Motive, aber eins dieser zwei unterschiedlichen Motive gibt es noch in drei verschiedenen Schriftzügen. Je nachdem, ob man dann gerne einen Thomas Mann, Heinrich Mann oder Buddenbrook Schriftzug neben dem Haus im Buch haben will.
Und das könnt ihr hier euch in die Bücher stempeln lassen, die ihr hier gekauft habt. Und dann ist es wirklich, also zusätzlich zu dem sowieso schon besonderen Buch, noch ein besonderer Stempel.
Danke, Alexander.
Vielen Dank. Und du kannst sehr gut stempeln, das haben wir schon mal gesehen.
Ach, vielen Dank.
Karen, eine Frage habe ich noch. Der Roman Buddenbrooks, der ist ja 1901 erschienen. Das ist unstrittig, aber wenn man jetzt im Netz guckt, das habe ich gemacht, dann findet man unterschiedliche Angaben zum genauen Erscheinungsdatum. Immer wieder taucht da der 26. Februar 1901 auf, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder beim NDR und anderen ARD-Anstalten oder auch bei der Deutschen Nationalbibliothek. Haben die jetzt alle bei Wikipedia abgeschrieben, weil da 26. Februar 1901 steht? Also was weißt du drüber?
Ich weiß darüber nichts. Ich vermute aber genau das. Der Wikipedia-Eintrag, der diese falsche Angabe macht, verweist auf einen Text von Thomas Mann, der Lebensabriss, in der Thomas Mann autobiografisch sein Leben erzählt. Da steht es halt auch schon falsch drin. Thomas Mann hat in der Retrospektive immer versucht, sein Leben ein wenig schöner zu machen, ein wenig zu runden. In dem Lebensabriss erzählt er zum Beispiel, dass das Buch schon 1900 erschienen ist. Was schön gewesen wäre, dann wäre er 25 gewesen. Da steht er nämlich auch drin in diesem Lebensabriss. Und dass er mit 50 war, als der Zauberberg erschien. Ich war, da haben wir so eine Rundung. Er war aber auch nicht 50, als der Zauberberg erschien, sondern 49. Also wir glauben, es geht so ein bisschen zurück auf Thomas Manns eigene Fake-Story. Also wir haben es nochmal sehr gründlich recherchiert. Der Roman ist erschienen am 13. Oktober 1901.
Gut, dass wir das geklärt haben, auch wenn der große Schriftsteller sein Leben an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen editiert hat selber. Ne?
Und die anderen haben es dann falsch von Wikipedia abgeschrieben.
Wie das heute eben sehr oft passiert. Ne? 125 Jahre Buddenbrooks. Es wird natürlich noch eine besondere Ausstellung dazu geben in diesem Jubiläumsjahr. Karen, was passiert noch?
Ja, also die Ausstellung eröffnen wir erst im Oktober, eben passend zum eigentlichen Erscheinungsdatum. Family Affairs, 125 Jahre Buddenbrooks heißt diese Ausstellung. Die wird sehr modern. Also es ist der Versuch, eine Brücke zu schlagen von 1901 beziehungsweise vom 19. Jahrhundert, in dem ja der Roman spielt, in unsere Zeit. Und diese Brücke zu schlagen ist uns sehr, sehr leicht gefallen, weil dieser Text eben so modern ist. Ja, und bis dahin haben wir natürlich Programm das ganze Jahr über. Wir haben jetzt schon angefangen, in vierwöchigem Abstand mit dem Theater Lübeck zusammen den Roman zu lesen, an wechselnden Orten in der Stadt. Dazu spielen MusikerInnen der Lübecker Philharmonie. Sie interpretieren die gelesene Textstelle. Und ja, so hangeln wir uns durch das gesamte Jahr. Also wir lesen in Lübeck, dem Ort des Geschehens, einmal den Roman von vorne bis hinten.
Super Idee.
Und wo passiert das im Februar, Karen?
In der Ernestinenschule, in der alten Mädchenschule am Koberg.
Sehr schön.
Und wenn ich jetzt sage, okay, Thomas Mann interessiert mich und mich interessiert, was da jetzt im Laufe des Jahres passiert, finde ich dann auf der Seite des Buddenbrook-Hauses die Termine oder wo muss ich gucken?
Ja, wir sind natürlich immer schneller auf Social Media. Also ich lege auch allen unseren Instagram-Account Buddenbrookhaus Lübeck ans Herz. Aber ansonsten, klar, es steht alles auf unserer Website mit umfassenderen Informationen und in der Regel auch direkt mit dem Ticket-Link.
Danke, Karen. Es geht gibt hier bei uns in Lübeck einen noch relativ neuen Gastro-Liebling für alle Freundinnen und Freunde herzhafter neuer deutscher Küche.
Das ist das Restaurant Die Ziegelei in der Bäckergrube 88 an der Untertrave.
Ja, gar nicht so weit weg von der MUK, also der Musik- und Kongresshalle. Die Ziegelei, das ist ein besonderes Restaurant. Das werden wir euch gleich vorstellen. Und wir sitzen jetzt hier an einem schönen rustikalen Tisch vor einer freigelegten Ziegelwand mit dem Restaurantleiter Munib Aliasi. Moin Munib.
Hi, moin. Freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja. Munib, wir freuen uns auch, dass wir hier sind. Du betreibst das Restaurant ja nicht allein. Du machst das ja zusammen mit Markus.
Genau, Markus Flosinski und ich, wir haben uns damals vor knapp 2 Jahren entschieden, dass wir uns selbstständig machen wollen, weil wir ja schon ewig lange in diesen Berufen arbeiten und wir haben zusammen schon ein paar Jahre gemeinsam gearbeitet in der Führung und haben uns da schätzen und lieben gelernt, auf jeden Fall, wenn man das so sagen kann. Und daher war der Gedanke natürlich nicht weit entfernt, dass man dann auch zusammen ein neues Projekt startet und dann mal in die Selbstständigkeit geht damit.
Munib, ihr hättet ja auch ein anderes Konzept machen können. Warum habt ihr jetzt gesagt, wir spezialisieren uns auf deutsche Küche, also traditionelle, herzhafte deutsche Küche?
Naja, das ist ja ganz simpel. Also Markus selber kommt halt aus Niederbayer. Der hat in so einem Landgasthof gelernt in der Gegend. Und so simpel es klingt, der Koch kocht das, was er gut kann und fertig. Ist Punkt aus Ende. Es gibt da ja keinen, wir versuchen dann nochmal in Richtung Fusion-Küche zu gehen oder irgendein Feng Shui auszuprobieren. Nee, wenn er einen Teller macht und da volle Liebe und Freude drin sieht, das ist dann der Teller, der dann hier rausgeht. So, das ist super simpel und ich bin relativ flexibel. Ich als Restaurantleiter im Service kann natürlich auch andere Sachen dann eben anbieten und verkaufen, wenn ich das so wollen würde. Aber es ist ja viel wichtiger, was kommt in der Küche, was wird da gemacht. Das Essen muss schmecken und man muss da Lust drauf haben, das zu kochen.
Ich finde sehr interessant, dass ihr die Bereiche so trennt. Markus in der Küche, du machst hier Restaurant und Service. Du hättest ja auch sagen können, meine Familie, die kommt aus Afghanistan, theoretisch wollen wir auch da einen Einfluss haben? Da hast du jetzt aber gesagt, das wollen wir gar nicht. Markus bestimmt, was in der Küche passiert.
Naja, so ganz arg ist es jetzt auch nicht. Also es ist vielmehr so, ich persönlich möchte da keinen Touch von haben, weil eine Landesküche ist eine Landesküche. Warum soll da jetzt nochmal irgendwas rein, womit ich halt schon aufgewachsen bin, aber ich bin auch deutsch aufgewachsen. Ich bin auf die deutsche Schule gegangen, deutschen Kindergarten, habe immer hier gearbeitet und wir haben uns halt entschieden, eine Landesküche zu machen in dem Land, wo wir leben. So, das ist in jedem anderen Land gang und gäbe. In Lübeck wird es teilweise halt hinterfragt oder dann eben gefragt, oh, das ist aber mutig, warum eigentlich, warum macht ihr das? Und wir denken uns die ganze Zeit einfach nur, nee, das ist doch ganz, ganz einfach, eine Wirtshausküche zu machen in dem Land, wo man lebt. Und das ist so unser Stil und der wird dann eben gemacht und unser Stil ist dann auch sehr simpel und einfach und jetzt nicht was Großartiges an die Glocke hängen und sagen, wir machen deutsche Küche aber ganz anders, also müsst ihr zu uns kommen, weil wir sind ja so besonders, das ist, stimmt halt auch nicht. Wir machen die einfachen Dinge gut, wir wollen dahinter stehen.
Ihr habt ja auch so eine ganz übersichtliche Karte, was ja immer sehr vertrauenerweckend ist, finde ich, wenn da nicht irgendwie 30 Gerichte stehen, ihr habt 10 Gerichte und ihr sagt, unser Essen, das schmeckt nach guter alter Zeit.
Lass uns doch jetzt mal drüber reden, was ihr überhaupt für Gerichte auf der Karte habt.
Also unsere Karte ist so konzipiert, dass wir erstmal natürlich Rücksicht auf Lieferanten genommen haben. Wir haben geschaut, hey, was können unsere Lieferanten überhaupt anbieten in unserer Region? Es gibt Dinge, die sollten auf jeden Fall regional genommen werden, wie Fleisch und Gemüse im besten Falle auch. Und da sind wir abhängig natürlich von zum Beispiel unserem Fleischer Lof in Travemünde. Das ist ein Traditionsfleischer und sehr, sehr gut in ihrem Fachwerk. Und dahingehend sind wir zum einen davon abhängig, zum anderen halt auch, was wollen unsere Gäste denn? Was wollen und was wollen wir? Und wir haben uns jetzt mal vorgestellt, so eine vierköpfige Familie mit 2 Kindern und die Kinder sind, eins davon ist vielleicht vegan, das andere vegetarisch oder das eine ist nur Fisch und da haben wir uns drauf festgelegt, wir sagen, okay, unsere Karte, 10 Gerichte, wir machen ein veganes Gericht, ein vegetarisches Gericht, das gibt's halt immer. Dann machen wir 2 Fischgerichte, weil nur eins wäre blöd, machen wir zwei. Zwei ist super, drittes wäre wieder zu viel. Wir sind kein Fischrestaurant im Endeffekt. Dann haben wir noch ein Gericht mit Innereien auf jeden Fall, weil wir auch der Meinung sind, man sollte eben mehr vom Tier verwerten. Und deshalb ist es halt sehr durchwachsen. Und dann haben wir auch Schnitzel, Cordon Bleu und jetzt gerade haben wir Wildbratwurst auch von unserem Fleischer bekommen, die er selber macht. Auch die Tiere, die er selber schießt. Das ist halt wirklich sehr spannend. Ne? Und daraus versuchen wir dann eben eigene, schöne, einfache Gerichte zu entwickeln.
Und wie aufs Stichwort kamen eben aus der Küche zwei Teller, die jetzt vor uns auf dem Tisch stehen.
Das eine ist die Vorspeise. Ist das ein Lachs?
Genau. Ich glaube, das erklärt uns Moni jetzt mal. Was haben wir denn da bekommen?
Das ist nämlich, wir nennen das den Baltic Wave Lachs. Ganz spannend ist das, weil dieser Lachs wird gebeizt. Der wird gebeizt mit Zitronen- und Limettensaft und Schale natürlich und Zuckersalz. Aber was das Besondere macht und warum es Baltic Wave heißt, es wird von der Burning Bricks Distille in Lübeck destilliert, der Schnaps, also der Gin. Und den Lachs packen wir dann quasi in diesen Gin und lassen ihn beizen darin.
Bin ich danach betrunken, wenn ich den esse?
Nein. Aber du könntest
noch Auto fahren.
Dazu trinken. Und dann hättest du dein Ziel erreicht. Aber das ist schon ganz spannend, eben dann mit regionalen oder lokalen sogar, also lokal aus Lübeck, zu arbeiten und zu sagen, guck mal, wir haben da einen Gin, den benutzen wir und beizen damit unseren Lachs und machen daraus eine Vorspeise. Das ist dann immer eine coole Geschichte und Story zum Gericht.
Teller 2 sieht für mich aus wie ein Braten und der sieht so lecker aus und der riecht auch so lecker mit Spätzle und Gemüse an der Seite und vor allen Dingen, das Beste daran, eine große Portion Soße. Ist ja oft zu wenig, ne?
Genau, ich bin so ein Soßenfan. Ist das ein Schmorbraten?
Ja, das ist ein Rinderschmorbraten mit gebratenen Kräuterspätzle, glasiertem Markgemüse, also da kann auch variieren, da ist Gemüse drin, ist je nach Saison. Und in unserer Karte steht auch reichlich Soße. Und das nehmen wir ernst, weil wir lieben Soßen. Soßen sind für uns so das Bindeglied der verschiedenen Sättigungsbeilagen, also vom Fleisch, Gemüse und Spätzle. Weil erst die Soße macht das eben zu einem Ganzen.
Bettina ist nämlich immer diejenige, die sich nach so gefühlten Liter Soße nachbestellt.
Ja, nicht ein Liter, aber ich bestelle oft nach. Aber hier, die Portion ist so groß. Lass uns das mal eben probieren.
Auf jeden Fall. Es wird ja kalt vor allen Dingen.
Ne? Ja. Also die Vorspeise wird zum Glück nicht kalt, also könnt ihr gerne mal kosten.
Es ist ein ganz toller Lachs, der eine wunderbare Farbe hat vor allen Dingen.
Der wird auch in Rote Beete nämlich gebeizt. Also deshalb ja die Farbe, die Rote Beete kommt dezent durch und eben man merkt die Zitrusfrische. Darum soll es dann gehen.
Bettina, was sagst du?
Sehr, sehr lecker. Wirklich schön.
Was auch spannend ist, das mag sich jetzt fancy anhören und auch anschaulich aussehen, aber eine Beize ist immer noch was ganz traditionell einfach Deutsches. Die Deutschen, oder das wurde ja damals so gemacht, um Dinge haltbar zu machen, gerade Fisch. Also an Beize ist jetzt nichts Modernes, wenn man sich das so überlegt. Die Moderne ist dann eben zu sagen, gut, wir nehmen dann jetzt mal ein bisschen Gin und knallen das da rein. Und vielleicht noch mit Rote Beete anhauen. Aber das ist super einfach immer noch.
Wir sitzen hier auch in einem Raum, der wirklich sehr schön ist. Es ist ein historisches Gebäude mit einer sehr schönen hohen Decke, mit Balken. Und dann gibt es, wie gesagt, diese freigelegte Ziegelwand. Aber so relativ moderne Möbel. Und ich sage jetzt einfach mal, es ist einfach schlicht und ergreifend gemütlich. Man kommt rein und fühlt sich sofort wohl.
Wir wollten halt ganz gerne einen Raum schaffen oder das erzeugen, dass es eben einfach ist, super simpel. Ne? Du siehst jetzt, wir haben jetzt nicht großartig Bilder an der Wand, wir haben keine weißen Tischdecken drauf, weil wir die Tische so schön finden. Das ist die Einfachheit soll auch im Gastraum wieder gespiegelt werden. Also da haben wir uns ein bisschen distanziert und uns sehr schlicht gehalten. Ne?
Ich habe mich mal eben hier kurz ausgeklinkt, weil ich jetzt das Hauptgericht...
Bettina ist schon beim Schmorbraten.
Ja, und ich fühle mich, ich habe die Augen zugemacht, als ich reingebissen habe. Und ich fühle mich wirklich so ein bisschen erinnert wie früher bei meiner Tante. Die hat so einen wunderbaren Schmorbraten gemacht. Das ist richtig so ein bisschen so Familie wie früher. Sehr, sehr schön. Und die Soße, ich habe sie noch nicht ganz auf den Teller geschüttet. Da ist immer noch Soße in der kleinen Sauciere. Ich habe sie noch nicht ganz aufgebraucht. Also sehr lecker auch mit den Spätzle. Macht ihr wirklich richtig gut hier.
Ja, es ist ein sehr emotionales Essen, wenn ich das mal so sagen kann. Und es ist so eine kulinarische Reise in die Vergangenheit eigentlich, ne? Sogar vielleicht bis in die Kinderzeit, so zu den Kindertagen.
Ja, vielen Dank erstmal für euer Lob. Das Lustige ist tatsächlich auch, dass Markus genau solche Worte auch immer sagt. Er sagt immer, für ihn ist Kochen, das sind Emotionen. Das Essen sind Emotionen, das muss man spüren.
Heute ist es ja wirklich wahnsinnig kalt. Ich glaube -4 Grad, 4,5 hier in Lübeck. Ich bin ziemlich durchgefroren und das macht glücklich und satt. Es ist wirklich eine gute Portion.
Die Ziegelei hat uns glücklich gemacht. Das können wir eindeutig so sagen. Und sie macht uns noch glücklich.
Schmorbraten, das dauert ja auch richtig lange. Deswegen macht man das heute ja auch gar nicht mehr so oft. Das ist ja über 3 Stunden, bis so ein Schmorbraten fertig ist, ne?
Ja, also der Schmorbraten ist tatsächlich bei uns ein richtiges Highlight. Der Braten selbst, den packen wir 3,5 Stunden in den Ofen bei ca. 165 Grad. Dann lassen wir ihn noch einen ganzen Tag auskühlen im Sud drin, also in der Soße selber drinnen. Wir packen den dann nicht raus, damit er auch richtig schön noch diese Zärtlichkeit behält. Das ist ein richtig besonderer Teller.
Ich bin ja so ein Soßenfan. Mal sehen, ob ich da richtig lag. In der Soße ist da Portwein drin?
Ja, das ist richtig. Wir machen da sehr viel Rotwein rein und auch nicht zu wenig Portwein. Und gerade beim Anrichten dann, wenn man das kocht für den Gast, kommt immer noch ein Schuss Portwein mit in den Topf, um nochmal richtig Geschmack rauszuholen.
Sehr, sehr lecker.
Und ihr seht schon, es wird ja so oft von Slow Food geredet, aber das hier ist wirklich Slow Food. Ne? Also 3,5 Stunden gekocht, dann liegt der noch und also das ist wirklich...
Deswegen ist der auch so zart.
Ja, fantastisch. Das kannst du dann zu Hause vielleicht mal versuchen nachzukochen, Bettina. Ja,
oder du.
Moni, vielen Dank, dass ihr uns heute so schön bekocht habt hier.
Sehr, sehr gerne.
Ihr habt das ja vielleicht auch schon festgestellt, Lübeck bleibt immer eine Stadt voller Überraschungen, selbst wenn man meint, man kennt schon alles, vielleicht sogar schon auf der Innenstadtinsel, was ja ein relativ begrenzter Raum ist, aber man erlebt da immer noch was Neues und entdeckt noch geheime Orte. Ne?
Ja, und so einen Ort, an den wollen wir euch jetzt mitnehmen, ein besonderes Museum, das die meisten von euch, ich vermute mal, wahrscheinlich gar nicht so richtig auf dem Zettel haben. Und ihr findet es in der Straße Wakenitzmauer 32 bis 36 im Nordosten der Stadt, also im Nordosten der Altstadtinsel, in der Nähe des Burgtors.
Ja, und da findet ihr, es ist wirklich sehr spannend, wenn man da so hinkommt, in einem fast 200 Jahre alten historischen Speicherhaus aus dem Jahr 1830 ein Kutschenmuseum. Und empfangen werdet ihr hier vom Hausherrn persönlich, Kai Wesnick. Sein Vater Christian Wesnick war der Gründer dieser Sammlung und die ist dann später ein Museum geworden.
Ja, moin Kai, schön, dass du für uns Zeit hast.
Moin.
Und ich finde das ja wirklich erstaunlich. Wir standen ja hier vor dieser relativ kleinen Tür. Und wenn man hier reinkommt, ich war total erstaunt, wie groß das hier ist. Das stellt man sich ja gar nicht vor, wenn man vor dieser Tür steht. Du hast hier auf 3 Etagen ein Museum, 2700 Quadratmeter Fläche. Und da stehen dann mehr als 60 historische Kutschen und Wagen. Das ist eine Reise durch 3 Jahrhunderte auf Rädern, kann man fast sagen. Das älteste Ausstellungsstück, das du hier zeigst, das ist ja eine barocke Sänfte. Von wann ist sie ungefähr?
1756 geht die Schätzung. Er hat keine Papiere und steht auch nichts reingestanzt. Keine Fahrgestellnummer.
Ja, okay. Das ist eine ziemliche Zeit, also ziemlich alt. Viele der Kutschen stammen aus der Zeit zwischen 1850 und 1920, Kai. Welche dieser Kutschen, ja, zu welcher hast du dann eine besondere Beziehung oder welche liegt dir da besonders am Herzen? Ist bestimmt schwer.
Ja, es gibt viele Wagen, zu denen ich eine Beziehung habe, weil sie alle ihre eigene Geschichte haben, auch wie sie zu uns gelangt sind. Besonders gern mag ich zum Beispiel den großen Petroleumwagen, mit dem das Petroleum für die Lampe oder auch für den Herd in die Häuser gelangte. Und da passen schon 1000 Liter rein. Und da waren 2 bis 4 schwere Pferde davor. Und solche Wagen sind natürlich besonders selten, weil sie einfach aufgebraucht wurden. Der stand als Kälbertränke irgendwo auf dem Feld und sollte gerade zum Schrott gefahren werden, als mein Vater vorbeifuhr und das stoppte und den herbrachte und renoviert hat. Und da steht halt Standard Oil drauf. Und dann frage ich immer, wisst ihr, wofür das steht? Und die wenigsten Leute kommen drauf, das ist natürlich Esso.
Das ist spannende Geschichte. Und ihr seht auch, anhand der Kutschen wird hier auch so die Lübecker Stadtgeschichte oder überhaupt die Geschichte einer untergegangenen Zeit wieder lebendig. Von bürgerlichen Kutschen bis zu Nutzfahrzeugen ist hier alles vertreten. Und die Kutschen wurden ja dann irgendwann, wie wir alle wissen, durch motorisierte Wagen abgelöst.
Eine Zeit lang machte mich neulich jemand darauf aufmerksam, stand sogar noch ein Schild für Pferdewagen verboten an der, welches das die Holzenstraße, weil die so steil bergauf geht. Denn die Kutschen wurden dann ja relativ schnell als Verkehrshindernis gesehen, weil die Autos so viel schneller waren und besser im Anzug. Und so hat man halt versucht, möglichst schnell von den Kutschen auch loszukommen.
Ja, eine Zeit lief das noch parallel.
Kutschen. Das Schild muss ja wohl unbedingt hier noch ins Kutschen. Museum, oder?
Ja. Kai, diese Kutschen, die stehen ja auch für ein Stück Lübecker Stadtgeschichte.
Wir haben ja 3 Kutschen aus dem Fahrstall Longuet, wie man damals sagte. Also Longuet würde man heute sagen. Die Wagen sind ja noch bekannt.
Ja, aber es gibt ja auch einige Kutschen aus dem 19. Jahrhundert, habe ich gesehen. Da ist der Innenraum auch so ganz aufwendig restauriert von deiner Frau, die ja das ja wunderbar kann. Und das sieht wirklich so aus, als seien da gerade noch Menschen mit durch die Gegend gefahren. Und vor allen Dingen ist es auch sehr luxuriös ausgestattet. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Longuet oder Longuet, je nachdem, wie man es ausgesprochen hat, wahrscheinlich später in Norddeutschland auch, habe ich doch schon mal gehört. Also Thomas Mann-Fans, die kommen hier nämlich auch auf ihre Kosten, weil wenn ihr die Buddenbrooks gelesen habt, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, dass diese Kutschenart da auch vorkam.
Ganz genau, ja. Mehrfach sogar wird der Herr Longuet erwähnt, wie er mit der Peitsche knallt oder wie das Türchen ins Schloss klickt, wie Thomas Mann dann diese Sachen immer wunderbar beschrieben hat. Und er beschreibt natürlich seine eigene Erfahrung. Er hat ja hier gelebt und sie sind selbstverständlich mit den Kutschen des Fahrstall Longuet. Das war ein Mietkutschenstall. Er hatte aber auch Kutschen, die vor dem Bahnhof standen, also hatte mehrere und man konnte sie bestellen. Und damit sind die dann nach Travemünde gefahren. Da stand er dann morgens 9 Uhr mit 2 braunen vor der Tür und dann knallte die Peitsche und man fuhr Richtung Travemünde und nach 2 Stunden kam man da dann auch an irgendwann. Man hatte noch die Fähre zu nehmen. Ich weiß nicht, ob da schon die Brücke fertig war. Also das war natürlich eine schöne Tour.
Und ja, das war also das altertümliche Taxi sozusagen. Ja,
wenn ihr die Welt Thomas Manns wieder lebendig lassen werden wollt, auch dann lohnt sich ein Besuch hier im Museum.
Kai, ich finde ja besonders spannend. Wir stehen nämlich jetzt hier gerade vor einem gerahmten Strafzettel. Strafbefehl steht da.
Ein früher Strafzettel.
Ja. Es gab also 1913, gab es hier schon ein Speeding-Ticket, also für zu schnelles Fahren. Wie konnten die denn da die Geschwindigkeit messen? Das ging doch gar nicht.
Naja, wenn der schneller fuhr, als der Schutzmann laufen konnte in der Stadt, dann gab es eben Ärger, nicht? So haben die das gemessen.
Genau, das steht da nämlich auch drauf. Der ist schneller gefahren, als der Schutzmann laufen konnte. Ja. Das ist ja herrlich.
Es liest sich auch sehr viel dramatischer als heute ein Knöllchen, weil drüber steht Strafbefehl. Ja, also das ist schon richtig ernst.
Ne? Und was musste man da zahlen?
Das weiß ich nicht mehr. Müssen wir drauf gucken. Und steht es 11,10. 11 Mark 10. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man das Verhältnis nicht weiß, was da ein Ei gekostet hat um 1913.
Ich glaube, das war schon ganz ordentlich, 11 Mark 10. Also für die Zeit, das war schon ein ziemlich hohes Knöllchen.
Ja. Das ist auch eine Vermeidung der Zwangsvollstreckung zu zahlen. Bei der Zahlung ist dieser Strafbefehl vorzulegen. Also man musste persönlich vortanzen.
Gut. Ja, das war also nicht so einfach wie heute. Da kann man das ja immer schnell überweisen.
So. Vielleicht noch dazu, ne? Das ist von 1913 und dahin haben wir ein Bild, wo die letzte pferdebespannte Post Lübeck verlässt. Das ist von 1926.
Also ihr seht schon, Kai hat nämlich viele spannende Geschichten zu erzählen und man kommt ja immer von einer Welt in die nächste. Es ist wirklich faszinierend.
Ja, und so eine Führung hier mit Kai dauert ja ungefähr 90 Minuten, wenn ihr hier ins Museum wollt. Aber zu den Öffnungszeiten, da kommen wir gleich nochmal. Kai, Die Sammlung hast du ja von deinem Vater geerbt. Du führst das jetzt zusammen fort mit deinen Schwestern. Und neben den mehr als 60 Kutschen sind hier auch über 400 Ausstellungsstücke noch, die mit dem Themen Reisen, Transport und Technik zusammenhängen, zu sehen. Wie ist dein Vater denn überhaupt an diese Kutschen gekommen? Die stehen ja nicht einfach auf der Straße rum.
Also eine wissen wir ja schon. Ne? Die eine Kutsche war Kälbertränke und wurde in letzter Sekunde gerettet. Ne? Aber wo hat er die anderen alle gefunden?
Es ist oft solche Geschichten. Also es gibt unten eine Kutsche, ein Amerikaner nennt sich das Gefährt, das so wie Bonanza, ne, wo Haus und Band drauf gefahren sind. Und mein Vater war Gartenarchitekt und kam auf eine Baustelle und hatte irgendeiner einen Bock geschossen. Und da konnte er ziemlich laut werden. Und um ihn zu besänftigen, sagte der Polierer zu ihm: Herr Wessling, wollen Sie nicht 4 Kutschenräder kaufen? Ja, sagte, was sollen Sie denn kosten? Ja, 50 Mark Stück. Ja, dann zeig doch mal. Und dann gingen die um die Ecke und standen da 4 Kutschenräder, aber da war noch eine Kutsche dran. Und sagte, da ist ja noch eine Kutsche dran. Was macht ihr denn damit? Ja, die schmied wie weg. Ach, sagte er, das ist ja schade. Die ist doch noch ganz anständig. Was wollt ihr für die ganze Kutsche haben? Na, 4 Räder, 50 Mark, 200 Mark. Und so wird man zum Sammler.
Ja, und dann wurden es immer mehr. Wenn ihr das hier erleben wollt, dann müsst ihr euch anmelden bei Kai. Kai, wie erreicht man dich am besten?
Wie müsst ihr mit dem Termin machen? Sag mal, das ist kein permanent geöffnetes Haus.
Ja. So. Wenn ihr das hier erleben wollt, dann müsst ihr euch... Wenn ihr das hier erleben wollt, das Kutschenmuseum hier in Lübeck, dann müsst ihr euch bei Kai melden, weil das ist kein regulär geöffnetes Museum. Da werden Termine abgemacht mit Kai und Kai führt dann hier durch die Sammlung. Das dauert circa 90 Minuten. Kai, wie setzt man sich denn jetzt am besten mit dir in Verbindung?
Am besten per Telefon, dann kann man gleich alle Einzelheiten besprechen. 0451 28 22 86. Ich wiederhole. 0451 Lübeck 28 22 86. Gibt kein Band, fällt auf mein Handy durch. Einfach wieder versuchen, wenn ich nicht rangehen kann.
Die Kutschenmuseumsnummer eures Vertrauens. Es lohnt sich wirklich.
Ja, und das befindet sich hier in der Wakenitzstraße 32 bis 36. Und Kai, du erzählst ja dann wirklich hier zu jeder Kutsche, jedem Ausstellungsstück so ein bisschen was. Und das ist ja wie so eine wunderbare Zeitreise auch in die Lübecker Stadtgeschichte.
Ja, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du das alles in 90 Minuten schaffen willst.
Das dauert manchmal auch länger, je nach Interesse der Kunden. Der Kunden, sag ich schon, der Besucher. Das mache ich schon ein bisschen davon abhängig. Also es ist eine gute Spielfilmlänge.
Gut, weil eigentlich hast du ja mit Film zu tun. Du bist der Filmemacher.
Ja, genau. Bin Filmemacher, habe hier auch mein Filmarchiv und meinen Arbeitsplatz. Ich habe hier viele historische Filme über Lübeck schon gemacht. Aber eigentlich mache ich historische Filme über die ganze Welt, nicht vor allen Dingen Deutschland.
Kai, dank dir haben wir jetzt wieder ein Geheimnis gelüftet hier. Was verbirgt sich hinter dem braun-weiß gestreiften Tor in der Wakenitzmauer 32 bis 36? Es war wirklich super spannend.
Man muss ja eigentlich noch hochgucken, da hängt ein Schild, da steht drauf Christian Wessnings privates Pferdewagenmuseum. Also so geheim ist es alles nicht. Aber man muss eben manchmal, in Lübeck empfiehlt sich ohnehin, ein bisschen nach oben schauen. Optimistisch vielleicht auch.
Ja, das stimmt. Das ist sehr optimistisch. Aber ich muss sagen, ich musste erst mal ein bisschen gucken, bis ich das Schild entdeckt habe.
Ja, und optimistisch sind wir, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Der Februar, das ist ja auch so ein Monat, als Kinder haben wir da immer Fasching gefeiert. Als Erwachsener verliert man das ja manchmal so ein bisschen aus dem Auge. Und wer an Fasching denkt, der denkt ja eigentlich sofort ans Rheinland. Also die sind ja so bekannt für ihre ausschweifende Karnevalskultur. Wir Norddeutschen, seien wir ehrlich, sind jetzt nicht gerade so bekannt für Fasching oder Umzüge oder irgendwas.
Wir können auch toll feiern und ja. Ich glaube, wir können auch Karneval gut feiern.
Genau, und es gibt hier bei uns in Lübeck, ich wusste das auch nicht vorher, es gibt sogar 5 Karnevalsvereine und einer davon ist die Lübsche Karnevalsgesellschaft Rot-Wies. Also für alle, ich übersetze mal für alle Nicht-Norddeutschen, das heißt natürlich Rot-Weiß, wie ihr vielleicht schon, ihr könntet dann auch Pommes Rot-Wies hier bestellen, wenn ihr wollt. Und darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen mehr wissen.
Ne? Ja, Nicole Lossin ist jetzt hier bei uns. Hallo Nicole, schön, dass du Zeit hast.
Moin. Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Du bist ja die Präsidentin von Rot-Wies. Frauenpower im Karneval, das finde ich gut. Nicole, seit wann machst du das? Seit wann bist du Präsidentin?
Präsidentin bin ich jetzt seit 2019, aber im Karneval bin ich
schon etwas länger dabei, dieses Jahr seit 38 Jahren.
Das ist in deiner DNA. Karneval ist in der DNA von Nicole. Und Karneval hat in Lübeck auch eine lange Tradition. Euer Verein, der wird ja im Februar, also in diesem Monat, 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Nicole.
Das ist richtig. Wir feiern dieses Jahr unsere 75. Session, haben ein Riesenfest schon veranstaltet und freuen uns auf viele weitere Sessionen mit den Jugendarbeit, was hier in Lübeck ganz groß geschrieben wird.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen für alle Nicht-Karnevalistinnen und Karnevalisten. Sezession, das ist eure Jahreszeit?
Session. Beginnt am 11.11. um 11.11 Uhr und endet am Aschermittwoch.
Okay, also dann sind wir schon am Ende der Session 25/26.
Wir sind fast angekommen, am Ende der Session am 14. ist der Rosensamstag, am 16. ist der Rosenmontag, am 18. der Aschermittwoch denn, aber im Karneval ist es so, dann beginnt erst die Hauptarbeit. Weil wir sind mit einem Thema jetzt durch, aber nach Rosenaschermittwoch beginnt die Hauptarbeit im Karneval. Kostüme nähen, schneidern, trainieren, weil Karneval ist Hochleistungssport.
Also nach dem Karneval, nach der Session ist immer vor der Session.
Das hast du jetzt geklaut vom Fußball. Mhm.
Das ist aber richtig, der Spruch haben wir auch. Vor der Session ist nach der Session und umgekehrt.
Und du nähst ja auch die Kostüme mit selbst, ne?
Ich nähe Kostüme selber, ja. Mit meiner Tochter zusammen in vielen, vielen Heimarbeitsstunden. Wir haben Strasssteine geklebt, Schnitte, Stoffe verarbeitet. Pailletten, manchmal ist es der Karneval nach der Session.
Also ich stelle mir das so vor, wie, ich kenne das aus Brasilien, sieht man immer so Reportagen wie in der Samba-Schule und die sind ja auch das ganze Jahr damit beschäftigt. Wir haben ja gerade gesagt, es gibt 5 Karnevalsvereine in Lübeck, aber ihr seid ja keine Konkurrenten gewissermaßen, sondern ihr seid untereinander befreundet und feiert wahrscheinlich auch zusammen. Ne?
Jeder hat seine eigenen Veranstaltungen, aber die Veranstaltung, die am Rosenmontag und am 11.11., die feiern wir gemeinsam. Die 5 Lübecker Karnevalsvereine sind zusammengeschlossen im Komitee Lübecker Karneval, der aus allen Vereinen sich zusammengeschlossen hat, wo man sich auch regelmäßig trifft halt eben und die Veranstaltungen dann zusammen veranstaltet, wie im Weihnachtszeit halt eben eine Punschbude, im Sommer ein großes Sommerfest, an Umzügen, Volksfestumzügen nehmen wir teil und präsentieren hier in Lübeck den Karneval.
Die Leute, die uns jetzt hören, Nicole, und die sagen, ich habe jetzt richtig Lust bekommen hier auch auf Karneval in Lübeck und vielleicht gucke ich mal irgendwo vorbei, welche Termine und Veranstaltungen. Was gibt es im Februar?
Es gibt noch ganz viele Kinderfaschings jetzt. Einfach mal googeln bei den einzelnen Vereinen. Es gibt noch den Schlagerkarneval.
Der Schlagerkarneval
ist am 14. Februar. Es gibt noch den Prinzenball am 14. Februar. Es gibt am Rosenmontag, den 16. ganz groß, den Rosenmontagsball vom Komitee Lübecker Karneval mit allen 5 Lübecker Karnevalsvereinen. Einfach mal schauen, ob es noch Restkarten erhältlich sind. Nachfragen. Und kommt gerne herzlich vorbei.
Nicole, wenn ich mich dafür interessiere und eine Karte möchte, dann muss ich das ja googeln und dann muss ich nach dem Karnevalsverein gucken. Bei euch, das ist ja jetzt, das haben wir gesagt, Rot-Wies. Wie heißen die anderen 4?
Ja, es gibt die Lübeck-Krankenberger Karnevalsgesellschaft, es gibt die Silbermöwe, es gibt die Lübeck-Kügnitzer Karnevalsgesellschaft und die erste Falkenfelder Karnevalsgesellschaft. Oder kommen Sie doch einfach gerne ins Rathaus am 14.02. zu unserem großen Rathaussturm mit Scheckübergabe und vielen, vielen Darbietungen.
Scheckübergabe, da sind wir jetzt schon beim Stichwort, denn alle Karnevalsvereine in Lübeck haben jedes Jahr eine Spendenaktion. Da sammelt ihr Geld für einen guten Zweck. Und wofür habt ihr dieses Jahr gesammelt?
Karnevalisten können nicht nur feiern, Karnevalisten können auch helfen. Dieses Jahr haben wir an krebskranke Kinder Lübeck e.V. gespendet oder sind dabei zu spenden, halt eben eine Organisation, die sich für krebskranke Kinder hier in Lübeck einsetzt, die nicht staatlich gefördert wird.
Und ihr habt da Marzipanherzen verkauft, stimmt das?
Das ist richtig, wir haben dafür Marzipanherzen verkauft, Pins und haben unsere Bude auf dem Punschstand gemacht. Dass der Erlös dieser Aktionen halt eben geht in die Brauchtumspflege und halt eben in diese Spendenaktion.
Toll, dass ihr das macht auf jeden Fall.
Ja. Und das war diese Aktion, da standet ihr eben auch auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Punschstand.
Das ist richtig, da standen wir auf dem Weihnachtsmarkt und haben ein großes Sommerfest im Gartengelände hier in Lübeck veranstaltet.
Nicole, wir kommen noch mal kurz zu sprechen auf den Samstag, den 14. Februar. Da übergebt ihr den Scheck. Und was passiert dann im Anschluss?
Am 14. Februar im Rathaus um 11.11 Uhr ist Einmarsch aller aktiven Karnevalsvereine mit dem Lübecker Dreigestirn, der Stadtprinzessin. Es wird ein buntes Programm geben aus allen Vereinen und dann wird unser Scheck übergeben halt eben.
Muss ich mich da eigentlich verkleiden oder kann ich da einfach auch so hingehen?
Nein, es braucht sich keiner verkleiden. Kostüme sind herzlich erwünscht, aber es braucht sich keiner verkleiden. Es darf jeder herzlich gerne so zuschauen, wie er gerne möchte. Es ist jeder herzlich eingeladen, dabei zu sein. Lasst euch einfach mal überraschen, wie Karneval in Lübeck gefeiert wird.
Du sagst, da ist alles vertreten. Was meinst du jetzt damit?
Ich sag mal so von 3 bis 99, ne?
Alle haben den Karneval im Blut und das hört auch nicht auf, ne? Wenn man einmal früh angefangen hat, ist man dabei. Sag mal, du bist Präsidentin, hast du eigentlich auch irgendeinen Titel? Ist doch eigentlich so üblich, ne? Also eure Durchlaucht oder irgend sowas? Oder heißt du einfach ganz schlicht und ergreifend Präsidentin?
Ich bin die Präsidentin und man wird im Vornamen angesprochen, Nicole.
Präsidentin Nicole. Finde ich super.
Wir kennen es ja aus dem Karneval, dass viel Hellau gerufen wird. Was sagt man denn hier in Lübeck?
In Lübeck heißt es Ahoi.
Lübeck Ahoi.
Guck mal, habt ihr schon adaptiert, ne? Das ist so der Karneval mit Lübecker Einfluss.
Wir sind an der Küste, ne? Und das heißt es einfach Lübeck Ahoi.
Im Februar können Literaturfans hier in Lübeck wieder eine ganz besondere Nacht erleben, die große Kiesau-Literaturnacht.
Ja, und die feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Dafür kommen Autoren, Schauspielerinnen und Schauspieler sogar aus Wien oder Mailand nach Lübeck. Und jedes Mal steht diese Nacht voller Geschichten unter einem besonderen Motto. Und das ist in diesem Jahr Lesen und Lieben.
Ja, da bin ich dabei. Lesen und Lieben.
Schönes Thema.
Das ist was für mich. Am Samstag, dem 28. Februar, wird hier in 17 verschiedenen Häusern gelesen und geliebt. Wahrscheinlich auch, denke ich mir mal. Und das in einer ganz besonderen Atmosphäre. Denn viele Lübeckerinnen und Lübecker stellen für diese Lesungen ihre Privatwohnungen zur Verfügung.
Ja, ihr könnt zum Beispiel eine Lesung in einer denkmalgeschützten Wohnung am Burgtor hören oder es wird auch in Galerien gelesen und in einer dieser Galerien, da sind wir jetzt, da hört man auch diesen wunderbaren Klang, den wir hier haben.
Die Akustik für die Lesung stimmt auf jeden Fall, also wir haben hier eine sehr, sehr schöne hohe Decke.
Ja, es ist die Galerie Heisings Art und hier wird der Schauspieler und Regisseur Leander Hausmann zu Gast sein und wilde Geschichten aus seiner Autobiografie vortragen.
Ja, wenn man Leander Hausmann kennt, weiß man, es wird ganz bestimmt spannend. Und Leander hat ja auch viel erlebt, so im Laufe seiner Karriere am Theater. Und ihr kennt bestimmt auch seine Filme Sonnenallee oder Herr Lehmann. Und wir sind jetzt schon mal so hier vor Ort, um schon mal uns so atmosphärisch einzustimmen. In der Mengstraße
52.
Danke, dass du mir das sagst. Ich hab die Nummern sind ja für mich, ich merke mir Häuser. Nummern sofort vergessen.
Ein wunderschönes Haus von außen. Die Backsteinfassade und in dieser Galerie wird natürlich auch ausgestellt. Und bei uns ist jetzt Gudrun Wendland. Sie ist erste Vorsitzende des Vereins Große Kiesau Literaturnacht. Gudrun Wendland, hallo Gudrun. Schön, dass du heute Zeit hast und hier bist.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Na klar, die große Kiesau Literaturnacht, das fing ja mal ganz klein an. In 10 Wohnungen in der Straße Große Kiesau, deswegen auch der Name der Veranstaltung. Und mittlerweile ist das ja ein Event geworden, über die ganze Stadt verteilt. Und die Veranstaltung ist auch weit über Lübeck hinaus bekannt mit internationalen Künstlern. 20 Jahre, das ist jetzt das Jubiläum. Ja, wie blickst du auf diese Zeit jetzt zurück?
Ich kenne die Geschichten genau. Es fing eben ganz klein an in der großen Kiesau und alles war sehr handgemacht und sehr von privatem Engagement getragen. Da übernachteten die Künstler auch noch bei den Gastgebern auf dem Sofa zum Teil.
Und mittlerweile gibt es ein Hotel.
Genau, mittlerweile dürfen sie auch im Hotel übernachten. Und seit 2015 oder 16 bin ich als Gastgeberin dabei und seit 3 oder 4 Jahren, das weiß ich gar nicht so ganz genau, bin ich auch im Vorstand. Mhm. Und wir sind jetzt geöffnet über die Kiesau hinaus, über die ganze Altstadtinsel eben seit circa 12 oder 13 Jahren. Und in diesem Jahr sind wir mit 17 Lesungen dabei, 16 klassisch in den Abendstunden und eine Lesung zum ersten Mal auch für Kinder am Nachmittag.
Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Die Wunderbox. Also als ich den Namen schon gehört habe, wollte ich wieder Kind sein. Aber da können auch Erwachsene hingehen, glaube ich. Ne? Ist ja so. Ne?
Aber ihr seid ja weiterhin mit ganz viel Herzblut dabei und es fühlt sich ja weiterhin sehr handgemacht an, eure Veranstaltung.
Ja, das ist es auch. Also es ist ganz viel Engagement von unseren Gastgebern, von Vereinsmitgliedern, die dann das Layout machen, die Texte machen für unsere Programmhefte, die sich um alles, was dann um unsere Premiere sich drumherum rankt, sich kümmern. Da geht viel, viel Arbeit hinein in so eine Veranstaltung.
Wir haben es ja schon gesagt, das Thema in diesem Jahr ist Lesen und Lieben. Ein leichtes Thema in schweren Zeiten. Warum habt ihr euch für dieses Thema entschieden?
Dieses Thema ist zu uns gekommen durch unseren künstlerischen Leiter. Und der hat uns das tatsächlich schon am Tag nach der letzten Literaturnacht präsentiert. Da hatte er das schon mitgebracht.
Sehr schnell, ne?
Sehr schnell. Und wir haben alle sofort gesagt, das ist doch toll. Das fasst ganz viel zusammen. Und jeder, der das Lesen liebt, der denkt, okay, das könnte passen.
Und die Themen drehen sich dann um Lieben in allen Facetten.
Und um Lesen.
Ganz genau.
Und was das beide miteinander zu tun hat, noch das beides.
Heinrich Heising und Thomas Berg, ihr macht hier zusammen die Galerie Heisings Art und ihr zeigt Werke von Künstlern wie Martin Streit, Stefan Popella oder Claudia Mechler. Die Galerie ist dieses Jahr ja zum ersten Mal dabei. Warum wolltet ihr dabei sein? Was macht es für euch so attraktiv, Thomas?
Weil wir schon die ganze Zeit so drüber nachdenken, so über die bildende Kunst hinaus das Ganze zu erweitern. Das ist so eine Idee, weil sagen Kunst ist ja so ein breit gefächerter Begriff und da gehört Literatur genauso dazu. Und wir hatten zudurch immer mal so die Gedanken, ob wir nicht was mit Lesung machen können. Irgendwann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch super, wir gliedern uns der Literaturnacht an und die wollten uns auch dabei haben, weil das ist eine Institution. Ich finde es toll, dass sie es 20 Jahre wirklich durchgehalten haben. Das ist ja selten, dass es sowas gibt. Wir haben gedacht, dass wir eine klasse Erweiterung mitmachen. Hier im Anschluss noch die Party. Wir haben hier große Räume.
Genau, die Galerie feiert danach noch eine kleine Party. Und die Räumlichkeiten, haben wir ja schon gesagt, sind wirklich sehr schön hier. Es ist so eine Kombination aus Alt und Neu, Tradition und Moderne. Und wir haben auch schon gesagt, Leander Hausmann wird hier lesen. Und das ist ja spannend und bestimmt auch sehr begehrt. Wie viele Leute passen denn hier rein, Herr Heise?
Also bequem passen hier 100 Leute rein. Also bequem heißt, man muss sich auch schon mal ein bisschen zurechtrücken, was ja nicht verkehrt ist. Es ist ja, wir reden ja von Liebe und wir untereinander, also ist es ja so, dann können wir uns auch ein bisschen umarmen. Das ist ja nicht das Problem. Also man sollte auch sich darauf einstellen, dass es auch ein bisschen enger wird. Aber 100 Leute möchten wir hier schon, als Gast für 100 Leute möchten wir schon Gastgeber sein.
Außerdem könnt ihr in der Literaturnacht Autorinnen und Autoren wie Christine Bilkau, Elke Schmitter, Christoph Engemann oder auch Mario Schlembach hören. Gudrun, für Leute, die jetzt noch nicht an so einer Literaturnacht bei euch teilgenommen haben, wie würdest du die Atmosphäre beschreiben?
Du warst ja selber mal Gastgeberin, also keiner kennt das so gut wie du, ne?
Ich bin auch wieder Gastgeberin in diesem Jahr. Ja, das ist ganz kuschelig und intim, würde ich sagen. Man sitzt.
Du öffnest ja wirklich deine privaten Räume, also Wohnzimmer, Küche.
Genau, oder die klassische Lübsche Diele. So ist es. Man sitzt dann eng zusammen, Knie an Knie, also wirklich lesen und lieben, auch in den Wohnzimmern wahrscheinlich noch mehr als in der Galerie. Und es ist eigentlich immer eine ganz schöne, intime Stimmung. Und nach den Lesungen gibt es dann immer noch Gespräche. Vor den Lesungen gibt es ein Gläschen Wein. Und man hat einfach eine schöne Zeit zusammen da im Wohnzimmer.
Und so ganz gemütlich und hegelig.
Ja, wir haben das ja auch schon mal gemacht. Und da saßen wir auch in so einem kleinen Kaminfeuer auf Sofas, also eben in so einem Privatraum. Und das ist was ganz Besonderes. Und eine Schauspielerin hat aus einem Buch vorgelesen. Also das werde ich auch nie vergessen. Einlass ist am 28. Februar um 19 Uhr. Und die Lesungen fangen dann überall zeitgleich um 19.30 Uhr an. Die Tickets, ganz wichtig, bekommt ihr in 4 Buchhandlungen hier in Lübeck, in der Buchhandlung Belling, Buchhandlung Langenkamp, in der Buchhandlung Makulatur und in der Buchhandlung Prosa. Und da könnt ihr sie ab heute kaufen und ihr bekommt sie dann auch ab dem 4. Februar online unter große-kiesau.de.
Gudrun, du hast es eben schon angesprochen. Gespräche sind erwünscht, also auch nach der Lesung. Die Autorin, der Autor, der bleibt noch da. Und man kann ja dann auch Fragen stellen. Man kann ja ins Gespräch kommen. Wie arbeitet der Mensch? Wie sieht es aus? Wie hat er das Thema gefunden? Ich stelle mir das jetzt so vor.
Ja, und das ist, diese Gespräche, die sind zum Teil, geht es dann um die Arbeit, aber häufig geht es also zumindest war das bei den Lesungen so, die in unserem Haus stattfanden, dass es auch viel darum geht, so wie hat man das Buch wahrgenommen. Dann gibt es natürlich auch einige Gäste, die das Buch schon gelesen haben und dann kommt man einfach auch dann über das Buch ins Gespräch oder wie man jetzt die Lesung wahrgenommen hat, also das über das gemeinsam Erfahrene kommt man ins Gespräch.
Und gut und schön ist ja dann, ich komme vielleicht alleine und habe dann Gespräche mit Menschen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Ja, das ist ja auch schön.
Auch zu zweit, weil es heißt ja Lesen und Lieben.
Genau, das könnte auch noch passieren.
Ja, das ist wirklich eine ganz verbindende Veranstaltung.
Also ihr öffnet nicht nur eure Ohren und eure Augen, sondern auch eure Herzen. Und wir haben es ja vorhin schon erwähnt, auch die Kinderherzen werden sich öffnen, denn neu zum 20. Geburtstag in diesem Jahr ist die sogenannte Wunderbox. Das ist eine Lesung für Kinder um 15 Uhr, auch am 28. Februar, in der Bibliothek der Gemeinnützigen hier in Lübeck. Und das ganze Programm findet ihr auch wieder sehr schön aufbereitet mit diesem, es ist sowieso ein Heft, was man online umdrehen kann.
Macht auch
und
Geräusche.
Es macht sogar diese Umblättergeräusche. Das findet ihr auch unter große-kiesau.de.
Ja, und am 28. findet sie dann statt. Das war Lübeck Zwischentöne im Februar.
Ja, und neue Zwischentöne, die gibt es dann wieder pünktlich ab 1. März.
Und bis dahin bleibt neugierig und geht auf Entdeckungstour.
Ja, und bis dahin viel Spaß und tschüss.
Tschüss.